Jetzt gucken wir doch mal dahin, was der Buddha denn zum Thema Karma gesagt hat. Und es ist mal ganz gut, wenn man so die Begebenheiten erzählt, die sich dort zugetragen haben. Einmal besuchte ein junger Brahmane den Buddha und fragte: Was sind die Gründe dafür, dass Menschen schlechter oder besser gestellt sind? Es gibt Menschen mit kurzem und solche mit langem Leben, Kranke, Gesunde, Hässliche, Schöne, Bedeutungslose, Einflussreiche, Arme und Reiche, aus Unterschichten stammende und aus hohen Kasten stammende, Dumme und Weise. Woher kommt das? Der Buddha antwortete: Den Menschen werden die Ergebnisse ihrer eigenen Handlungen zuteil. Sie entwickeln sich gemäß ihren Handlungen und sind an sie gebunden. Ihr Schicksal ist von ihren Handlungen abhängig. In ihren eigenen Handlungen liegen die Gründe dafür, dass sie besser oder schlechter gestellt sind. Nach einer Pause sagte der junge Brahmane: Ich verstehe das nicht ganz, denn ihr habt das sehr kurz erklärt. Könnt ihr mir das etwas genauer beschreiben? Der Buddha antwortete: Angenommen, jemand tötet andere Wesen, ist gewalttätig, kennt keine Gnade anderen gegenüber. Nach dem Tod erscheint ein solcher Mensch unter ungünstigen Umständen, die von Leiden geprägt sind, oft auch in einem Höllenbereich. Sollte er stattdessen doch als Mensch wiedergeboren werden, dann ist sein Leben kurz, wo auch immer er geboren wird. Wer aber nicht tötet und als Mensch wiedergeboren wird, kann mit einem langen Leben rechnen. Das hört sich nun doch nach Strafe oder Schicksal an. Wenn es zuträfe, dass Karma, also die Handlung, die einzige Ursache für unser Erleben und unser Schicksal wären, könnte man dieser Interpretation zustimmen. Aber an anderer Stelle lesen wir: Der Buddha sprach: Wenn die Behauptung zuträfe, dass der Mensch für jede Handlung die genau entsprechende Wirkung erfährt, so gäbe es keinen Übungsweg und keine Möglichkeit, das Leiden zu beenden. Es ist vielmehr so, dass es je nach Umständen unterschiedliche Wirkungen der gleichen Handlungen gibt. Deswegen ist eine völlige Befreiung vom Leidvollen möglich. Bei dem einen kann ein kleines Vergehen nicht einmal die kleinste Wirkung zeigen. Ein anderer hat bei dem gleichen Vergehen ganz schlechte Konsequenzen. Woran liegt das? Das liegt daran, ob jemand ethische Grundlagen, Geistesschulung und Weisheit entwickelt hat oder nicht. Wenn man einen Klumpen Salz in eine Tasse wirft, wird das Wasser dadurch ungenießbar. Wirft man den gleichen Klumpen in einen See, so merkt man keinen Unterschied. Wenn ein Armer einen Groschen stiehlt, kommt er dafür ins Gefängnis. Ein Reicher wird jedoch wegen einer solchen Kleinigkeit nicht einmal angeklagt. Ein Armer stiehlt einen Hammel und wird bestraft, nicht jedoch ein König. Der wird nicht bestraft, der Besitzer wird es nämlich kaum wagen, den gerechten Preis dafür einzufordern. Also auch zur damaligen Zeit schienen die Probleme nicht anders zu sein als heute. Also neben Karma, neben den Handlungen, spielen die Umstände eine Rolle. Aber was sind denn nun diese Umstände? Die Grundlage des Buddhismus ist die Einsicht, gibt es vorhin schon mal erwähnt, dass alles, was geschieht, alle Phänomene von Bedingungen abhängig sind. Also unser Erleben, das, was uns widerfährt, ist davon nicht ausgenommen. Es gilt das Gesetz vom bedingten Entstehen. Und dieses Gesetz ist auch gleichzeitig Grundlage für unser Entwicklungspotenzial. Und unsere Erfahrung zeigt, dass die Abläufe im Leben nicht einfach eine Abfolge von Ereignissen sind, sondern wirklich komplexe Vorgänge, die sich gegenseitig beeinflussen. Ich mag eigentlich das Bild von einem Netz. Wenn ich an der einen Seite ziehe, hat das Auswirkungen in dem gesamten Netz. Aber Netze sind auch nicht so leicht zu durchschauen. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem spreche, mit jemandem unterhalte, etwas sage, dann hat das einen Effekt auf mich und auf mein Gegenüber. Und wenn ich dieselbe Botschaft in einem Brief formuliere, kann auch die gleichen Worte verwenden, ist der Effekt wahrscheinlich ein anderer. Also es gibt keine direkte Verknüpfung zwischen dem, was Ursache und Wirkung ist. Und es sind immer mehrere Dinge, die gleichzeitig wirken. Es ist keine 1:1 Beziehung, keine lineare Beziehung, sondern es hat einen dynamischen Charakter. Ja. Es kommen viele Bedingungen zusammen, damit etwas geschieht. Und der Buddhismus, der ist ja sehr analytisch in mancherlei Hinsicht. Und deshalb hat er diese Bedingungen klassifiziert. Und es gibt 5 Arten von Bedingungen. Die heißen die 5 Niyamas. Und Niyama heißt übersetzt einfach Regel. Und man unterscheidet, ich werde die 5 jetzt mal so Stück für Stück durchgehen. Das erste ist Uta Niyama. Zieht sich auf die unbelebte Materie. In den Schriften wird erläutert, dass das Gesetz Jahreszeiten regelt, Temperaturveränderungen und alle anderen physischen Bedingungen. Wenn man das in die westliche Sprache übersetzt, kann man sagen, das ist Physik und Chemie, die unbelebte Natur. Dann gibt es das Bija-Niyama. Bija heißt einfach Same. Und dieses Gesetz regiert die Reproduktion der Arten. Im westlichen Jargon ist das einfach die Biologie. Also das biologische System. Dann gibt es Chitta-Niyama. Chitta heißt übersetzt einfach Bewusstsein. Gewöhnlich denken wir, dass es nur auf dem Gebiet von Physik, Chemie oder Biologie Naturgesetze gibt. Da haben schließlich viel geforscht als Menschen, haben sie entdeckt, wenden sie an, das führt zu entsprechenden Ergebnissen. Aber Gedanken, also das, was in unserem Geist passiert, was in unserem Bewusstsein passiert, unterliegt auch Gesetzmäßigkeit. Was in unserem Geist passiert, hat Ursachen. Nichts geschieht aus bloßem Zufall. Bedingungen sind auch dafür verantwortlich. Also dieses Gesetz, das Chitta-Niyama, regiert die mentalen und psychischen Phänomene in unserem Bewusstsein. Also die Funktionsweise von bestimmten Bewusstsein zustimmen zum Beispiel. Oder wenn wir etwas als angenehm oder unangenehm empfinden. Das gehört in diese Kategorie. In der westlichen Wissenschaft ist das Gebiet der Psychologie. Also psychologische Phänomene, die nicht vom Willen beeinflusst sind. Man kann sich das ganz gut vorstellen. Wenn mir eine Speise nicht schmeckt, kann ich das nicht mit dem Willen beeinflussen. Sie schmeckt mir oder sie schmeckt mir nicht. Ja, ich kann nicht durch Willen mir einreden, dass sie mir plötzlich doch schmeckt. Ich kann mich zwar mit dem Willen dazu zwingen, es trotzdem zu essen, aber das ist was anderes. Ja, der Geschmack, ob ich das angenehm oder als unangenehm empfinde, der entsteht einfach in dem Kontakt mit dem Essen, die Speise, mit meinen Geschmacksnerven. Das ist alles. Das vierte von diesen 5 ist das Karma-Niyama. Karma bedeutet, habe ich ja gesagt, Handlung. Und wenn man sich jetzt mal diese Liste anguckt, gerade die vorangegangene, da gibt es einmal die Dinge, die unbewusst, ohne Willen passieren, die einfach geschehen. Und mit Handlung im buddhistischen Sinne ist immer etwas gemeint, das ich willentlich tue. Eine Tat, Absicht. Den Begriff hatten wir vorhin schon mal in dem Artikel, den ich zitiert habe. Und damit erhält Karma eine ethische Dimension. Ja. Ich kann etwas entscheiden, indem ich handle. Und das 5. Gesetz ist das Dharma-Niyama. Dharma hat in der Sprache viele Bedeutungen, viele unterschiedliche. In dem Fall heißt es einfach überweltliches Gesetz oder transzendentes Gesetz. Das ist nach den Schriften das Gesetz, was regelt, dass bestimmte Erscheinungen wahrnehmbar sind, wenn zum Beispiel ein Buddha geboren wird. Wir im Westen übersetzen das einfach und sagen, es sind die transzendenten Phänomene, die so mit unserer normalen Sinneswelt nicht zugänglich sind. Und das Gesetz sorgt auch dafür, dass Erleuchtung möglich ist. Also das Zusammenspiel dieser Bedingungen macht das Leben schon kompliziert. Dieser fünf, da ist eigentlich alles drin. Und die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, ist auch davon abhängig. Und letztendlich basiert alles das, was wir tun, unsere Handlungen, darauf, wie wir die Welt wahrnehmen. Was wir meinen, was die Wirklichkeit ist. Das ist die Grundlage für unsere Entscheidungen in Bezug auf unsere Handlungen. Aber können wir genau sagen, was die Wirklichkeit ist? Sind wir uns da wirklich so sicher, dass das, was ich von der Welt sehe, die Wirklichkeit ist? Nehmen wir wieder mal die Blumen hier. Jeder kann die sehen. Wer botanische Kenntnisse hat, ich habe keine, also der könnte wahrscheinlich auch noch sagen, was das für Arten von Blumen sind. Wir nehmen die wahr, aber wie wir die wahrnehmen, hängt vom Licht ab. Wenn ich hier eine andere Beleuchtung habe, sieht die Farbe schon wieder ein bisschen anders aus. Ich nehme diese Pflanze so als Blume wahr, wenn da jetzt eine Biene vorbeifliegt, sieht die ganz anders. Sie hat nämlich ganz andere Augen als ich. Ja, die hat ja so Facettenaugen und da sieht das ganz anders aus. Für so eine Biene erscheint ja auch so eine Blume riesengroß. Aber was ist denn jetzt die Wirklichkeit, so wie ich das wahrnehme, die Blumen, oder wie die Biene die Blume wahrnimmt? Also, was wir sehen, ist von den Umständen abhängig, aber was ist die Wirklichkeit? Ich bin so von Hause aus Ingenieur, also komme eigentlich aus den Naturwissenschaften. Und im Studium hat man auch Physik, gehört dazu. Und ein Beispiel aus der Physik ist Licht. Wenn man Licht untersucht mit den physikalischen Methoden, die uns zur Verfügung stehen, dann stellt man fest, dass es Eigenschaften gibt, die nicht miteinander vereinbar sind. Einmal verhält sich Licht so und einmal anders. Einmal, als wenn es eine Welle wäre und einmal, als wenn es ein diskretes, zusammengesetzt wäre aus diskreten Partikeln. Aber das beides passt nicht zusammen. Geht nicht übereinander. Sondern was ich feststelle, ist von der Art des Experimentes abhängig. Also die Umstände, unter denen ich eine Messung mache, bestimmen das Ergebnis. Was ist jetzt die Wirklichkeit? Und nochmal auf die Einzigartigkeit des Menschen zurückzukommen. Wenn wir unsere Persönlichkeit anschauen, also meine zum Beispiel, ich wurde natürlich geboren, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen, habe auch Eltern, die haben mich auch erzogen, bin in die Schule gegangen, Freunde kennengelernt, die haben mich geprägt. Ich habe bestimmte Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Ich habe ein bestimmtes Buch gekauft. Das hat mich dazu gebracht, dass ich mich mit Buddhismus beschäftigt habe. Ich bin an einen bestimmten Ort gegangen. Da habe ich ein Plakat gesehen. Auf dem Plakat stand, dass in diesem buddhistischen Zentrum ein Tag der offenen Tür stattfindet. Dann bin ich da hier hingegangen. Wenn ich das nicht gesehen hätte, dieses Plakat, würde ich heute wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ist einfach so. Ich habe Beruf gelernt, Stelle angetreten. Also ich war so, wenn ich zurückgucke, an vielen, vielen Stellen in meinem Leben hätte ich mich anders entscheiden können und dann würde mein Leben ganz anders aussehen. Wäre wahrscheinlich auch ein etwas anderer Mensch. Hätte meine Frau nie kennengelernt. Wenn ich mich nicht entschlossen hätte, in Düsseldorf zu studieren, wäre das nicht passiert. So einfach ist das. Also, ich weiß ja noch gar nicht, was, oder kann wirklich gar nicht übersehen, welche Dinge bestimmt haben in diesem Leben, was ich bin und geworden bin. Ganz zu schweigen aus den Dingen, die so in früheren Existenzen passiert sind. Also das Leben ist komplex. Also die Beispiele zeigen, dass die Wirklichkeit, wie wir sie erleben, immer relativ ist. Deshalb spricht der Buddhismus auch von zwei Wahrheitsebenen. Die erste ist unsere, das ist die relative. Die zweite Ebene ist die absolute Wahrheit. Und das bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Aber das kann man nur im Transzendenten tun und das kann man nur, wenn man Erleuchtung erlangt hat. Solange wir die Erleuchtung nicht haben, bewegen wir uns immer auf der Ebene der relativen Wahrheit. Also, wir können aber die Erkenntnisse, die man jetzt daraus ableiten kann, dass es Bedingungen gibt, nutzen. Wir können nämlich Bedingungen schaffen, die uns Fortschritt möglich machen. Fortschritt auf dem spirituellen Weg, Fortschritt als Buddhist in Richtung Erleuchtung. Also wir können durch unsere Handlung Einfluss nehmen, wir können gestalten. Die Chance, die in der Bedingtheit steckt, ist die Möglichkeit zur Entwicklung. Wir können als Individuum in die Prozesse eingreifen. Wir können Bedingungen schaffen. Und das ist ein klarer Widerspruch zur göttlichen Vorsehung, zur Schicksal oder Vorbestimmung. Ist auch ein Widerspruch so ein bisschen zum Punktekonto, das in dem Artikel vorhin erwähnt wurde. Wir wissen nämlich nicht, was unter den gegebenen Umständen die Punkte wert sind. Ich vergleiche das lieber so mit so einem Aktiendepot. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das Geld, was ich eingezahlt habe, ob ich das wieder rauskriege. Und ich weiß auch nicht, wer den Wert denn bestimmt, den die Aktien haben. Und so ist es letztendlich mit den Taten, die sich sozusagen ansammeln, auch. Niemand weiß, wer den Wert bestimmt. Karma, unsere Handlung, kann man sich jetzt noch ein bisschen genauer nach etwas anderen Aspekten anschauen. Das machen wir jetzt mal.